Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und jemand aus dieser Stadt, den ich schon ganz, ganz lange kenne und sehr zu schätzen weiß, der mal über mich gesagt hat, ich bin der bestgekleideste Fulderer, hat er mal geschrieben, er wusste es glaube ich nicht mehr. Und jemand, der ebenso gerne Hüte trägt wie ich, sitzt heute mir gegenüber, Hermann Diehl. Hallo Hermann.
Hallo Shaggy. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch gespannt, denn wir können über so viel reden. Wir werden heute über Bob Dylan reden. Wir werden über die Kirche reden. Wir werden über Afrika reden. Wir werden aber natürlich auch über deinen Hauptjob, kann man den so nennen, reden. Du arbeitest beim Hessischen Rundfunk.
Den kann man so nennen, genau.
Erzähl mal, was machst du da genau und was ist deine Aufgabe?
Ich dachte eigentlich, dass wir auch nur über Hüte sprechen, aber da kommen wir ja später noch dazu.
Werden wir sicherlich dazu kommen.
Das ist immer eine knifflige Frage. Was machst du eigentlich? Als ich angefangen habe beim Radio, das war 1991 hier beim Hessischen Rundfunk, war das eine relativ leicht. Da konnte ich immer sagen, ich bin quasi wie Otto Walke ist der rasende Reporter. Harry Hirsch hat er da, glaube ich, geheißen, der ja. Früher. Wir Eltern erinnern uns da ja noch, weil ich in der Tat ganz klassisch angefangen habe als Reporter. Ja. Zwischendurch dann auch das Regionalmagazin dann immer mal moderiert habe. Und jetzt mache ich meistens Redaktionsdienste, also sitz gerne auf der berühmten anderen Seite des Schreibtischs, denke über Themen nach, krieg Themen zu und bespreche mit Reportern, wie man das dann schön umsetzen kann.
Und das hier in Fulda, am Standort Fulda?
Hauptsächlich hier in Fulda. Die Hälfte meiner Zeit verbringe ich in Fulda. Die andere Hälfte bin ich beim Premium-Radio HR4, das die Redaktion hier an Kassel hat.
Wie du da hingekommen bist, werden wir auch gleich erfahren. Bei dir fangen wir auch ganz vorne an. Bist du denn ein gebürtiger Fulderer?
Nein, ich bin Künstler.
Ja, im Künstler. Darauf legt er besonders Wert, deswegen explizit nochmal darauf angesprochen. Immer noch auch in Künzell, du wohnst auch immer noch in Künzell?
Ich wohne in der Tat immer noch, wie man das sagen will, in Künzell. Eigentlich habe ich die meiste Zeit meines Lebens tatsächlich in Künzell verbracht. Zum Studium war ich in Eichstätt in Bayern. Da musste man dann gerne meist erklären, was ist Eichstätt. Das liegt schön auf dem Land, irgendwo grob Richtung Ingolstadt und war dann noch ein Jahr in Namibia.
Da reden wir auch gleich drüber. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter zurück. Hat der kleine Hermann damals schon gewusst, er möchte irgendwann gerne mal ja, als Journalist arbeiten? Wie kam das? Oder was war dein erster Traumjob?
Der erste Traumjob war wahrscheinlich, vielleicht war es der Feuerwehrmann, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, so der erste bewusste, so als junger Mensch war tatsächlich auch mal Religionslehrer. Mhm. Vielleicht habe ich mir überlegt, mal Religionslehrer zu werden. Motorradfahrer wollte ich auch mal werden. Das wurde aber alles nichts. Und am Ende, glaube ich, habe ich es nicht ganz verkehrt gemacht als Journalist.
Ja, wobei die Religion noch eine Bedeutung für dich hat. Das Motorrad auch. Da können wir auch noch mal drüber reden. Stimmt, so viele Themen, die wir haben. Aber es wurde dann natürlich irgendwann der HR. Wie war der Werdegang? Du hast dir nach der Schule dann überlegt, ich studiere. Wieso Eichstätt?
Das sind naheliegende Fragen, muss ich kurz drüber nachdenken. Also zum einen war es tatsächlich so, ich habe mein Abitur dann, ich wollte ja Motorradfahrer werden und dann habe ich mein Abitur gemacht, nicht am Domgymnasium, wo ich zuerst war, bis zur mittleren Reife, sondern an der Ferdinand-Braun-Schule habe ich 3 Jahre Maschinenbau gemacht und habe dabei schnell festgestellt, das war gut, dass ich den Maschinenbau schon an der Schule gemacht habe, denn da habe ich erkannt, das ist doch nichts für dich, sonst hätte ich wahrscheinlich irgendwo ein Maschinenbaustudium angefangen und hätte dann mein Studium schmeißen müssen. Jo, aber dann hast du dein Abitur in der Tasche und musst dir überlegen, was machst du jetzt? Religionslehrer wollte ich dann inzwischen doch nicht mehr werden, sagt meine Frau heute auch, das war genau richtig, weil ich keine Geduld für sowas hätte. Wahrscheinlich hätte ich für sowas auch keine Geduld. Ja, und dann musst du irgendwas machen. Und mein Vater sagt, du kannst alles und nichts richtig. Dann bleibt dann nicht mehr so viel über. Als Politiker hätte man mich nicht gewählt. Und so bin ich irgendwie auf den Journalismus gekommen. Und in Eichstätt gab es ganz neu, ich war der zweite Jahrgang, einen Journalistikstudiengang. Und da habe ich mich beworben und kurioserweise auch eine Zusage bekommen. Und dann ging es seinen Gang.
Der Gang führte aber nicht direkt zum HR, der führte über Umwege dahin, oder? Wie war der Weg?
Wir hatten zum einen viele Praktika unterwegs, da war ich unter anderem beim Rheinischen Merkur in Bonn. Das war eine ganz spannende Zeit und nach dem Studium musste man ja dann irgendwie was machen. Ich hatte noch keine Lust, direkt vom Studium in den Beruf einzusteigen und dachte, ich mache noch irgendwie mal was Wildes. und bewarb mich dann bei verschiedenen Zeitungen in Südafrika und beim Fernsehen auch da. Da habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Bewerbungen weggeschickt. Die einen schickten mir ein Programmheft zurück. Von 2 habe ich gar nichts gehört. Einer war inzwischen pleite gegangen. Also Südafrika wurde nichts, aber mein Studium ging jetzt zu Ende und ich musste ja irgendwie was machen. Und weil ich schon mal in, damals hieß es noch Südwestafrika, als Besucher war, wusste ich, dass es da 2 deutsche Zeitungen gibt. Habe mich dann bei einer von den beiden beworben, hörte dann monatelang auch nichts und rief dann halt irgendwann mal an. Hatte dann jemand am Telefon, der sagte, na, habe ich schon mal gehört, wir rufen zurück. Hm. Und dachte dann, okay, das hat sich jetzt damit auch erledigt. 2 Stunden später rief er dann zurück und meinte, ich könnte anfangen. Und dann war ich tatsächlich ein Jahr in Namibia bei den Namibia-Nachrichten, die deutschsprachige Wochenzeitung für das südliche Afrika. Und zwar just 1990. Das ist deswegen von Bedeutung. 1990 wurde nicht nur Deutschland vereinigt, sondern Namibia unabhängig. Insofern war das wirklich eine ganz spannende Zeit. Die Wahlen waren schon Ende 89. Die hätte ich natürlich auch gerne mitbekommen, aber der ganze Unabhängigkeitsprozess, Unabhängigkeitsfeier, neue Verfassung, das passierte alles 1990 und das war dann in der Tat sehr spannend.
Wie war denn die Anfangszeit? Ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn du dann aus Künzell oder Eichstätt dann plötzlich in Namibia bist und da auch lebst. Also wie war die Anfangszeit?
Der Anfang war vielleicht mit das Schrägste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Die Redaktion hatte mir vorher schon geschrieben, man würde mich irgendwie zum Redaktionsbeginn am, ich glaube, 10. Januar oder sowas erwarten. Aber Redaktionsbeginn bei einer Zeitung, das hat sich bei mir irgendwie nicht erschlossen. Das habe ich bestimmt falsch verstanden. Ich fahre mal lieber direkt nach Weihnachten hin und bin dann, ich glaube, am 28. Dezember dort angekommen. In Windhoek, dann ist es Sommer da unten, es ist brutal heiß. Der Flieger war relativ leer. Damals gab es noch keinen Tourismus in Namibia. Am Flughafen sind dann die anderen Gäste, die meisten von irgendjemand abgeholt worden. Wir fuhren mit dem Bus in die Stadt und dann stieg ich in der Hauptstraße der Hauptstadt des Landes auf. Das muss dann so gegen Mittag gewesen sein. Es war, wie gesagt, wirklich furchtbar heiß. Die 3 anderen, die mit mir in diesem Bus noch saßen, sind im Kalahari Sands Hotel verschwunden. Und dann stand ich ganz alleine auf der Hauptstraße der Hauptstadt des Landes und es war nicht im übertragenen, sondern es war physisch niemand da. Es hatte gefühlt 45 Grad und es war niemand da. Und dann stellte ich fest, tatsächlich meinten die Redaktion bis Beginn 10. Januar, weil 3 Wochen lang ist Windhoek im dortigen Sommer einfach geschlossen. Ja. Weil jeder fährt an die Küste oder sonst wohin, wo es nicht so heiß ist, in der Stadt die Geschäfte zu, die Zeitungen geschlossen, die Restaurants geschlossen. Das war ein bisschen endzeitlich.
Hattest du schon einen Ort, wo du unterkommst, also als du dann da warst?
Ich habe da kurioserweise im Bischofshaus gewohnt. Ja. Das erklärt sich so, die Oblaten aus Hünfeld waren für viele Jahrzehnte so in der kircheninternen Verteilung für das heutige Namibia zuständig. Und im Bischofshaus wohnte ein Oblate aus Hünfeld, den ich über 3 Ecken kannte, den Pater Ballmeier. Und da konnte ich die ersten 2 Wochen wohnen, bis ich dann eine eigene Wohnung gehabt habe. Auch interessant.
Du bist ja dann, du hast es gesagt, ein Jahr auch bei der Zeitung geblieben. Das war eine prägende Zeit für dich, eine wichtige Zeit. Und Namibia hat ja bis heute eine wichtige Bedeutung für dich. Das wusste ich gar nicht, hast du mir im Vorfeld mal erzählt. Erzähl mal, was du alles noch neben den Reiseführern noch gemacht hast.
Also Namibia, die Zeit muss mit dieses Land, in das ich damals gekommen bin, gibt es heute nicht mehr. Das gibt es physisch nicht mehr. Südwestafrika hörte auf zu existieren. Das heißt heute Namibia. Aber es ist heute ein wirklich völlig anderes Land, als es damals war. Es herrschte damals durch die Unabhängigkeit auch eine total große Aufbruchstimmung. Also in unserer Redaktion waren die meisten Leute waren kurz vor mir gekommen, waren in der Regel Einheimische, die in den 10, 15 Jahren davor im Laufe auch der Unabhängigkeitswertung, es war ja noch Apartheidspolitik, vorher in Namibia verlassen hatten, die hier in Deutschland irgendwie untergekommen waren. Die erste Redaktion von Radio Gong bestand fast zur Hälfte aus Leuten, die vorher aus politischen Gründen aus Windhoek ausgewandert waren. Von denen waren ein Teil wieder zurückgekommen, mein Chefredakteur war von da, also das war so eine ganz bunte, illustre Truppe und es herrschte wirklich überall, es ging voran, Aufbruchstimmung. Mhm. Es tat sich überall was, wusste noch keiner, was alles passiert, aber es war so ein Gefühl wie, alles bewegt sich, alles ändert sich, alles ist möglich, jeder kann was machen und jeder machte auch was. Und im Laufe dieses Jahres sind auch aus unserer Redaktion heraus verschiedene Dinge völlig anders dann entstanden als geplant. Die Eltern von unserem Volontär, die hatten eine Tankstelle, haben Camperverleih aufgemacht. Unser Fotograf hat dann die Gästefarm von seinem Vater übernommen. Also der hatte eine Farm, die hat er übernommen, hat eine Gästefarm draus gemacht. Und so entwickelte sich auch ganz viel Richtung Tourismus. Und als ich dann nach dem einen Jahr wieder zurück nach Deutschland gegangen war, hatte ich eine ganze Reihe von Freunden, die sich jetzt irgendwie unabhängig gemacht haben im Tourismusbereich. Und dachte ich, ich mache für euch mal so eine Art Deutschlandvertretung, weil ich dachte, das ist wenig Arbeit und viel Ehre. Tatsächlich war es dann umgekehrt, aber auch eine spannende Sache.
Ja, wenig Ehre, viel Arbeit, ja. Aber das hast du auch lange gemacht. Also ich glaube, bis vor ein paar Jahren sogar.
Oder? Genau, ich hatte das so nebenberuflich auch angemeldet, so eine Art Reiseberatung, weil ich eben dadurch viele Leute kannte, bin auch viel im Land rumgekommen, logischerweise, und dann darüber dann auch noch mal viel rumgekommen. Ich war dann häufig selber da, habe meine Freunde besucht natürlich. Eine andere Freundin von mir hat ein Safari-Unternehmen aufgemacht. Also die hat das noch mal quasi gelernt und studiert. Eine Krankenschwester eigentlich aus München. Und die hat jetzt tatsächlich seit 30 Jahren ein Safari-Unternehmen erfolgreich bestritten.
Nach Namibia ging es dann wieder zurück nach Deutschland?
Richtig.
Job bekommen woanders?
Ja, das war auch wieder... Heutzutage, wenn die Leute aus dem Studio kommen, kommen sie an einen sehr schönen Arbeitsmarkt, wo man sich um sie reißt. Wer sich erinnert, Anfang der 90er Jahre war das nicht so. Da gab es ganz viele Leute, die eine Stelle gesucht haben und die Stellen waren eher rar. Ich habe mich dann ein bisschen durchgeschlagen, war beim Kolpingwerk mal der Öffentlichkeitsarbeiter. Da war ich auch 4 Wochen lang Chefredakteur von Fulda Aktuell. Es war leicht, Chefredakteur zu sein. Ich war der Einzige. Insofern muss ich wohl der Chef gewesen sein.
Aber für 4 Wochen?
Ja, das war auch mal monatelang suchst du, findest nichts. Dann hatte ich da was, war ich ganz froh. Und dann kam aber auch das Angebot, beim Hessischen Rundfunk im Studio Fulda anzufangen. Da habe ich mich vorgestellt und habe mir das angeschaut und musste dann einräumen, dass mir der Rundfunk dann doch näher war als das Anzeigenblatt. Obwohl das auch eine spannende Aufgabe gewesen wäre.
Und da bist du bis heute geblieben beim HR.
Ja.
Jemand, der auch in deinem Leben geblieben ist, irgendwann erschienen ist, ist Bob Dylan. Wie hast du den denn in Anführungsstrichen kennengelernt?
Das ist eine Geschichte, die weiß ich noch ziemlich gut und genau, das muss 1976 gewesen sein, und zwar bei Ilja Richters Disco, Licht aus, Warm Spot an, yeah. Da war ich 13, also ein Alter, wo man auch so für sich ein bisschen die Musik entdeckt. Ich hatte vorher, glaube ich, schon mal Elvis entdeckt und die Rubettes. Und dann schaut man ja da und lernt die Welt neu kennen. Und dann erzählte dieser Ilja Richter, ja, er hätte jetzt hier ein neues Video von dem aus Amerika. Das wäre nur zu lang. Das ging irgendwie 6 Minuten noch was. Und deswegen will man den ersten Teil des Videos jetzt schauen und den zweiten Teil dann in der nächsten Sendung. Und dieses Video bestand, wenn ich mich richtig erinnere, aus einer einzigen Einstellung. Also die Kamera hatte eine Einstellung und da war so ein wuscheliger, kleiner, junger Mann, der ins Mikrofon nölte mit seiner Gitarre und dahinter stand eine große weiße Frau, eine große Frau mit einem weißen Kleid, die spielte Geige und irgendwo im Hintergrund war, glaube ich, noch ein Bassist und sonst passierte nichts. Ich habe auch keine Silbe von dem verstanden, was dieser Kerl ins Mikrofon nölte, aber ich hatte gleich das Gefühl, an etwas ganz Großem teilzuhaben. Habe ich meinen Nachbarn gefragt, der war ein paar Jahre älter als ich, der hatte Bob Dylan-Platten. Ja, und seitdem in der Tat begleitet mich der Nobelpreisträger für Literatur durchs Leben.
Ja, mittlerweile sind ein paar Jahre Nobelpreisträger, vollkommen richtig. Aber durchs Leben begleiten, also in so vielerlei Hinsicht, weil es gibt ja die Band, Song and Dance Man Band. Wie kam es zu der Gründung? Und zu der Band gibt's ja auch die Ausstellungen und so weiter. Erzähl mal ganz kurz, wie sich das entwickelt hat alles.
Der Shaggy kennt sich gut aus, ist mein Eindruck. Wie der Song and Dance Man Band, dieser blöde Bandname, flüssig über die Lippen gekommen ist, Respekt. Ja, ich weiß auch nicht, ich hatte eher untalentiert auch in verschiedenen Musikkapellen schon mal mitgespielt. Und wenn du Bob Dylan-Fan bist, hast du natürlich irgendwann mal die Idee, du möchtest auch mal Bob Dylan-Lieder richtig spielen. Aber so wie das der Meister selber ja auch macht, nicht als Coverband, also du nimmst jetzt Blown in the Wind in der Lagerfeuerfassung und singst es dann auch und willst möglichst klingen wie Bob Dylan, sondern wir sagten, wir bringen mal ein paar Leute zusammen, wir machen quasi unsere Musik, aber mit Bob Dylan-Liedern. Also das möglichst dir ein Bob Dylan-Lied selber nochmal neu zu erarbeiten, das machen wir jetzt auch schon ziemlich lange und macht immer noch viel Freude.
Wie hat sich die Band zusammengefunden? Das sind ja alles Gleichgesinnte, alles Dylan-Fans. Und warst du maßgeblich mitverantwortlich für die Gründung der Band wahrscheinlich?
Ja, ich habe dann in der Tat ein paar Leute mal angerufen, die ich so mehr oder weniger gut kannte. Das erste Treffen war ein völliges Desaster. Da sind dann, glaube ich, so 10 oder 12 Musiker am Ende da gewesen und wir schrammelten so vor sich hin und die Hälfte ist total frustriert wieder abgereist, weil das völlig unkoordiniert und unorganisiert irgendwie war. Aber dann hat sich so ein Stamm eigentlich rausgebildet und dann über die Jahre hat er das auch mal gewechselt. Also der Martin Zaber von den Solvents waren ja bei uns, die Schnorr-Zwillinge waren ja bei uns. Also da ist immer mal ein bisschen ein Wechsel drin. Was der Sache aber auch insofern gut tut, dass sich der Sound immer mal ein bisschen ändert. Aber mit Uli Meier, Stefan Wagner, dem Ralf Thomas spielen wir jetzt und meiner Frau Jutta spielen wir jetzt schon sehr, sehr lange zusammen. Das ist, sagen wir mal so, das Gerüst.
Wie kam es dann, das noch zu erweitern mit den Ausstellungen? So wie seid ihr an die Künstler herangetreten und wer hatte die Idee dazu?
Ein auch Bob Dylan-Freund zu mir ist der Mann einer Malerin. Die ist malt im Jungen Kunstkreis in Hünfeld. Und ich ganz genau weiß ich es auch nicht mehr, aber irgendwie sind wir natürlich über das Bob Dylan-Thema gekommen und haben uns Bilder angeschaut und irgendwann kam die Idee, das wäre doch eine total spannende Idee, wenn wir so zwei verschiedene Arten von Kunst zueinander bringen. Ja. Also ein Musiker übersetzt ja das, was er erlebt, Gefühle, Ideen, politische Ideen, was auch immer. Also alles, was ihn so umtreibt in ein Lied. Und im Grunde macht ein Maler ja dasselbe auf eine andere Art. Ja. Der hat auch Dinge, die ihn bewegen, die vielleicht auch andere bewegen. Und er drückt das eben aus und übersetzt das in ein Bild. Und wir dachten, das ist doch vielleicht eine ganz spannende Idee, wenn man Dinge, die der eine in Musik übersetzt hat, einfach nimmt, die Themenidee davon, übersetzt das dann wieder in das andere Medium und malt quasi ein Bild. Lieder werden Leinwand, haben wir das, glaube ich, zuerst genannt. Und das bei der ersten Ausstellung waren das hauptsächlich tatsächlich Leute aus diesem Jungen Kunstkreis in Hünfeld. Das kam sehr gut an. Wir hatten noch ein paar andere Künstler dazu gewonnen und dann hatten wir noch weitere zwei Ausstellungen und planen jetzt tatsächlich für nächstes Jahr noch eine vierte, wo wir auch durchaus namhafte Künstler aus ganz Deutschland dabei haben, ganz viele aus Hessen. Michael Apitz, Inc. ist dabei, Karikaturisten auch aus Bayern, weil die Grundidee, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, mit den Werken auseinanderzusetzen, offensichtlich auch viele Maler irgendwie inspiriert und anspricht. Wir haben kurioserweise eine Malerin, die wieder aus Namibia stammt, also da schließen sich manchmal auch ein bisschen Kreise, die hört Bob Dylan gar nicht. Ja, also die ist nicht Bob Dylan-Fan von früher, die kannte ihn auch nicht so richtig, die wusste, dass es den gibt. Die ist englisch-muttersprachlich, die liest die Texte im Grunde wie Gedichte und findet die so toll. Also die haben wir um ein Bild gefragt, am Schluss hat sie, glaube ich, 5 oder 6 gemalt und ist jetzt auch wieder dabei, weil sie die Texte einfach so sensationell findet.
Ihr habt ja auch schon einige CDs rausgebracht. In meinem übrigens Lieblingspressetext noch als Veranstalter, der war von euch, stand drin, die meistverkaufte CD im Bilderfuchs, was ich sehr oft gefeiert habe, wahrscheinlich ein Text von dir, würde ich mal schätzen. Da nickt er.
Er nickt.
Er nickt auf jeden Fall, finde ich sehr, sehr gefallen. Die CDs kann man auch immer noch erwerben.
Die kann man immer noch kaufen. Wir sind jetzt nicht mehr beim Amazon, weil sich der Aufwand beim Amazon zu sein nicht mehr rentiert hat, aber die gibt's noch, kann man gerne bei mir anfragen oder beim Bilderfuchs zum Beispiel.
Sehr gut, da könnte man auf jeden Fall immer noch die meisten verkaufte CDs. Ja, Bob Dylan, ein großes Thema für dich. Ein anderes Thema haben wir jetzt auch schon zwischendrin auch mal angesprochen. Das ist das Motorradfahren. Auch da hast du ja auch viel geschrieben drüber, aber du bist selber ein begeisterter Motorradfahrer.
Ja, ganz früher war ich in der Tat Motorradfahrer. Mein Vater war schon Motorradfahrer, auch sehr erfolgreich, war Hessenmeister. Ich kam dann schon sehr früh zum, das hieß Jugendtrail. Also Trailsport ist nicht auf Geschwindigkeit, sondern ist quasi Geschicklichkeitsfahren im Gelände. Und der Motorsportclub in Fulda hatte eine Jugendtrailabteilung, wo ich mitfahren durfte. Wir waren so ein 50 Leute. Ich war dann auch Hessenmeister. Und das hat schon sehr viel Freude gemacht in der Tat. Und später bin ich dann halt auf ganz normales Motorrad umgestiegen, bis vor ein paar Jahren.
Fährst jetzt nicht mehr?
Nee, das hat irgendwie aufgehört.
Ja. Ist ja manchmal.
Jackie, manchmal hören Dinge im Leben einfach auf, ohne dass komische Dinge passieren, sondern die hören einfach auf, wie sie sich anfangen. Zum Beispiel Männer tragen Hüte. Wie bist du eigentlich zum Hut gekommen?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mir Hüte einfach gut stehen. Kann man ja ganz offen ehrlich sagen, in meiner Meinung. Wie bist du zu den Hüten gekommen? Denn du trägst auch regelmäßig einen Hut. Also habe ich mich sehr gefreut, als wir neulich Hut und Hut durch die Stadt gelaufen sind.
Da schließt sich in diesem Gespräch, schließt sich ja ein Kreis nach dem nächsten. Als ich in diesen Namibia angekommen war, in dem Südwestafrika im Dezember und es so schrecklich heiß war, merkte ich schon nach den ersten Minuten, ich trage mein Haar schon sehr lange, sehr offen, dass ich irgendeine Kopfbedeckung brauche und habe mir dann einfach in einem der wenigen Geschäfte, die noch offen waren in den nächsten Tagen, ich glaube, das war Made in China, selbst das gab es damals schon in Namibia, irgend so einen Strohhut gekauft. Und wurde dann da unten komischerweise der Mann mit Hut genannt, obwohl mir aufgefallen war, dass eigentlich fast alle immer einen Hut getragen haben, weil bei der Sonne brauchst du einen Hut. Ja. Und das ist dann einfach geblieben. Auch als ich dann hier nach Deutschland kam, brauchte ich im Sommer einen Hut. Ja. Irgendwann fand ich das auch im Winter ganz angenehm, wenn du keine Haare hast, stattdessen den Hut draufzuziehen. Mir war es am Anfang ein bisschen unangenehm, räume ich ein. Ich bin ja nicht so selbstbewusst. Und das hat sich für mich am Anfang komisch angefühlt. Heute finde ich es manchmal komisch, wenn ich keinen aufhab. Ja, aber du trägst ihn ja irgendwie viel selbstbewusster.
Ja,
und
ich weiß auch nicht genau. Also ich
bräuchtest ihn gar nicht.
Ich habe noch fast überall Haare, also nicht mehr überall, aber fast überall Haare. Aber es hat irgendwann einfach angefangen und ich mag es einfach auch in einem Hutladen zu sein und einen neuen Hut auszusuchen. Das ist auch irgendwie eine schöne Belohnung dann. Und ich weiß nicht, ich trage einfach gerne Hüte.
Du hast natürlich auch immer modischere Hüte als ich, das muss ich einräumen.
Ach da, wir reden heute auch nicht über mich, wir reden über dich. Wir haben gerade erfahren, Motorrad fährst du nicht mehr. Fußballfan bist du aber noch geblieben, oder?
Ja, Fußballfan bin ich. Auch das geht zurück auf das Jahr 1990 und auf Namibia und die Namibia-Nachrichten. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass das so eine Aufbruchstimmung war. Und auch für die, man muss sich das mal vorstellen, das Land, wie gesagt, gibt es heute so nicht mehr. Das war Südwestafrika, das Land war verteilt. Es gab und gibt heute auch noch ganz viele deutsche Farmer zum Beispiel. Also viele unserer Leser waren Farmer, also Bauern, die irgendwo weit entfernt ihren Bauernhof, da unten ist es eine Rinderfarm, betreiben. Die haben jetzt doch mit großer Sorge in die Zukunft geschaut. Was passiert jetzt? Namibia wird unabhängig, was natürlich heißt, dass es keine weiße Regierung mehr gibt, sondern logischerweise die schwarze absolute Bevölkerungsmehrheit die Regierung übernimmt. Das war in dem Fall die SWAPO. Die SWAPO war jahrelang als kommunistische Partei aufgetreten und jetzt mussten die Leute doch fürchten, was wird aus meinem Eigentum? Darf ich meine Farm behalten? Darf ich überhaupt hier bleiben oder werde ich rausgeworfen? Also die ganze Existenz steht in den Sternen. Und dann haben wir die Zeitung, kurz bevor ich gekommen bin, das war nicht mein Verdienst, umgebaut und haben wirklich ganz viel Lokalberichterstattung drin gehabt und auch Zukunftsfragen, wie wird die Verfassung werden? Also diese ganzen Sachen und hatten hinten drauf logischerweise auch ein bisschen Fußball. Und dann gehst du am Sonntag irgendwo in ein Lokal an die Bar und hörst so, wie die Leute reden und dann hauen sie dir auf die Schulter und sagen, also eure Zeitung ist echt total super geworden. Ihr macht das total toll. Und ich dachte, das ist klasse, weil wir ihnen eine Handreichung haben. Ihr habt jetzt auch die zweite Bundesliga. Und ich habe mich vorher für Fußball, obwohl ich eigentlich gegenüber von einem Fußballplatz groß geworden bin, nicht so dafür interessiert. Aber da dachte ich mir, wenn es die Menschen mehr bewegt, wie Meppen gegen Kiel gespielt hat oder wer immer seinerzeit in der zweiten Liga war, als was wird eigentlich aus meiner Farm, was wird aus meiner Zukunft, können meine Kinder hier studieren, darf ich in dem Land bleiben, dann muss das eminent wichtig sein, damit musst du dich beschäftigen. Da habe ich mich ein bisschen mit Fußball beschäftigt und inzwischen finde ich es auch, dass die Weisheit, ich glaube es war Bill Shankly, Fußball ist nicht das Wichtigste, es ist das Einzige, durchaus ein bisschen zutrifft. Es gibt einem über das Jahr Halt und Bewegung, es sortiert ein Jahr, die Hinrunde und die Rückrunde, die Champions League Zeit, die unerträgliche Sommerpause. Also mit dem Fußball kommt man einfach auch gut übers Jahr.
Und du hast wahrscheinlich auch einen Lieblingsverein? Ist es wahrscheinlich nicht Schalke?
Es ist nicht Schalke, obwohl ich mit Schalke gar kein Problem habe. Es ist, Achtung jetzt, es ist der FC Bayern München.
Es ist der FC Bayern München.
Es tut mir leid, es ist der FC Bayern München.
Ja, also in der Saison kannst du es ruhig sagen, glaube ich. Da wirst du eher dann belächelt in dieser Saison möglicherweise.
Ich finde, es ist ja auch ein völlig verkehrtes Vorurteil, immer zu sagen, wenn du FC Bayern München-Fan ist leicht, weil du ja immer gewinnst. Nee, es ist genau umgekehrt. Ich habe das mal gesagt, als Cottbus noch in der Bundesliga spielte. Ein Cottbus-Fan hatte an den Spieltag überhaupt keine Erwartungen. Also wenn du am Ende als Cottbus 1 oder 2-0 verloren hast, war das, was leider zu erwarten war. Manchmal hast du unentschieden gespielt, guter Tag, oder hast sogar gewonnen, super. Also du hattest eigentlich nur Gewinnchancen am Wochenende. Als Bayern-Fan musst du ja erwarten, dass du mindestens mit 2 Toren Unterschied gewinnst und zwar natürlich jedes Wochenende. Also deine Gewinnchancen sind total klein und deine Verlustchancen total groß, weil sie gewinnen ja nicht jedes Wochenende und schon gar nicht mit 2 Toren Unterschied, gerade in der Saison. Und dann hast du eigentlich viel, du musst viel mehr mit Negativerlebnissen umgehen gehen lernen, als wenn du nochmal Cottbus-Fan seiner Zeit warst. Wobei ich Cottbus auch ganz sympathisch fand damals.
Also ich bin ja, also ich schaue keinen Fußball mehr, war früher aber auch Fußballfan. Aber meine Mannschaft, diese Saison sehr gut, von der VfB Stuttgart. Das war meine Lieblingsmannschaft schon immer. Die spielen diese Saison sehr gut. Ich verstehe mich ein bisschen Fußball aus, verstehe Fußball ein bisschen. Aber für die, die Fußball nicht verstehen, hast du ja sogar mal, ich muss knapp 20 Jahre her sein, Rainer Janke zusammen ein Buch geschrieben.
Das Fußballverstehbuch für Fußballfreunde, Fans und Frauen.
Genau. Wie kam es dazu? Wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt ein Buch über Fußball zu schreiben?
Das war bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, vermute ich. So ganz genau weiß ich es auch nicht mehr, aber irgendwie waren wir damals eine ganze Reihe von sehr spaßigen Fußballzitaten untergekommen. Wir haben damals natürlich auch viel über Fußball gesprochen und irgendwie hatte ich den Eindruck, es fehlt auf dem deutschen Fußballbuchmarkt noch ein Werk, was die Sache nicht so ganz ernst nimmt, was ich auch für Leute, die sich jetzt nicht so super für Fußball interessieren, vielleicht ganz gut lesen lässt. Das ist sicher kein Werk von Experten. Ich habe auch oft zu Recht viel Schelte bekommen für den Unfug, den ich da mit dem Rainer Janke zusammen fabriziert habe. Aber ich glaube, bis heute ist es eigentlich ein ganz, ganz lustiges Werk geworden. Wir haben auch Gastbeiträge drin. Wir haben Fußball in Neuseeland, was ein sehr schönes Stück geworden ist. Wir haben Fußball und Frauen, was in Wirklichkeit dann irgendwie Fußball und Schalke geworden ist, weil es eine Schalke-Fanin geschrieben hat. Wirklich schön. Und wir haben das Stück Fußball und Musik von Gildo Horn. Ja. Und auch das ein ganz interessantes Kapitel.
Das glaube ich gerne.
Also das gibt es übrigens auch noch unter anderem Verlag Parzeller hier in Fulda. Nicht beim Bilder Fuchs, sondern beim Verlag Parzeller. Das Fußballverstehbuch für Fußballfreunde, Fans und Frauen.
Ein anderes Thema, was mir auch gar nicht bewusst war, was im Vorgespräch du mir schon mal erzählt hast, dass der Glauben sogar eine ganz wichtige Rolle in deinem Leben spielt. Du dich da sogar auch aktiv, ehrenamtlich, dann auch in verschiedenen Organisationen beteiligst. Erzähl mal ein bisschen über die Arbeit und was du da genau machst.
Ich glaube, der Ursprung war ein Pfarrer Friedrich Dietz, was so eine Art Onkel zu mir war, auch ein berühmter Bücherschreiber hier aus der Region. Von dem gibt es auch noch viele Bücher, auch beim Verlag Parzeller übrigens. Der nicht nur mich, sondern auch ganz viele andere junge Leute in Künzell in der Tat zum Glauben und zum Kirchenleben gebracht hat. Ich hatte dann auch mal eine Jugendgruppe in Künzell bei der katholischen Landjugendbewegung. Auch das prägt mich ein bisschen bis heute, denn mit der KJB sind wir jetzt ja alle über 60. Insofern ist Landjugend immer ein bisschen komisch, aber da gibt es tatsächlich noch Kreise, die sich treffen. Und Kreise schließen sich unter anderem ein Projekt unterstützend in Namibia, eine Missionsstation namens Gibeon, wo es keine Waisen mehr gibt, klassisch war ja so eine Missionsstation, da kommt ein europäischer weiser Pater, gründet die Station, hat natürlich über seine Pfarrgemeinde zu Hause auch ein bisschen finanzielle Ressourcen und gestaltet dann da eine Schule und dann ein Wohnheim. In diesem Gibeon gibt es bis heute tatsächlich noch ein Wohnheim für Kinder, die da in die Schulen gehen, aber von weit außerhalb kommen. Aber es gibt keinen weisen Pater mehr, der das irgendwie finanzieren könnte. Und da sind wir jetzt mit der katholischen Landjugendbewegung aus Fulda eingesprungen und fördern zum Beispiel da ein bisschen diese Station und das Schülerheim. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Was wolltest du wissen eigentlich von mir?
Der Glaube generell, was du noch alles ehrenamtlich auch tust.
Richtig, und dann bin ich noch auch wieder über diesen Friedrich Dietz, der ist 1998 sehr überraschend gestorben. Ein Freundeskreis hat sich dann zusammengetan und wir feiern zweimal im Jahr so eine Art Gedächtnis, wo wir Texte von Friedrich Dietz nochmal in einem Gottesdienst vortragen. Dazu gibt es immer eine schöne musikalische Gestaltung. Zweimal im Jahr lade ich auch ganz herzlich dazu ein. Und seit einigen Jahren kommt da immer ein Pater aus der Jesuitenmission in Nürnberg zu uns. Hintergrund ist, dieser Pfarrer Dietz hatte auch Missionsprojekte in Indien. Da ging es um Bildungsprojekte, der hat Schulbauten gefördert. Und wir haben dann quasi diese Schulförderung fortgesetzt. Inzwischen bauen wir gerade an einer Schule, die auch nach Friedrich Dietz benannt ist, die Friedrich-Dietz-Schule in Indien. Und dann gibt es da immer einen duften Gottesdienst mit schönen Texten, dufter Musik. Und über diesen Kontakt bin ich jetzt auch ein bisschen bei der Jesuitenmission in Nürnberg gelandet. Das nennt sich jetzt Jesuiten weltweit, die auch eben kirchliche Projekte in der ganzen Welt fördert und betreut. In der Regel sind das dann auch Schulbauten, solche Dinge. Also meistens geht es um Bildung.
Man kann dich ja auch auf der Seite von St. Antonius Künzell auch hören, neu gesprochen. Erzähl mal kurz, was das ist.
Jetzt sind wir wieder bei diesem Friedrich Dietz, der eine ganze Reihe von Büchern geschrieben hat. Ein Buch sind immer eine kleine Kurzgeschichte mit einer religiösen Betrachtung hinten dran und hauptsächlich aus diesem Buch nehme ich immer nur kurze Musik und unterlege das natürlich gerne mit einem Instrumental der Song and Dance Man Band. Also ich denke, bei dir schließen sich jetzt wirklich bei jeder Frage alle Kreise. Ja, das ist sehr erstaunlich. Und das kann man sehr schön hören auf stantonius-künzell.de. Auch da die herzliche Einladung, wer mal reinhören möchte. Fast so schön wie der Podcast mit Shaggy Schwarz.
Dankeschön, vielen Dank. Einen weiteren Kreis, den ich schließen möchte, ist ein anderes Thema, wo du auch involviert bist. Und wenn man da auch googelt, auch deinen Namen öfters mal hört. Die Bad Hersfelder Festspiele. Was genau machst du denn da?
Oh, bei den Bad Hersfelder Festspielen bin ich in der Tat über meine Reportertätigkeit hingekommen. Deine Einstiegsfrage war ja der Hessische Rundfunk. Ich habe als Reporter angefangen, war ich erst Springer. Damals musste man sich noch ein bisschen hochdienen. Dann war ich mal für den Altkreis Schlüchtern zuständig, was ich auch bis heute schön finde, weil ich dadurch noch schöne Kontakte habe. Und war irgendwann für Bad Hersfeld zuständig. Und da ist natürlich der Höhepunkt für den Hersfelder das Lullusfest und für alle Nicht-Hersfelder die Bad Hersfelder Festspiele, die ich jahrelang als Reporter habe begleiten dürfen, was sehr schön ist. Und dann irgendwann in dieser Funktion als Reporter, was jetzt nicht, weil ich so ein toller Kerl wäre, sondern eben als Reporter, der zuständig war, in die Jury gekommen bin für den Festspielpreis. Die Gesellschaft der Freunde der Stiftsruine verleiht hier immer einen großen Hersfeldpreis und den Hersfeldpreis für besondere Schauspieler. Und da gibt es eine Jury aus Journalisten und da darf ich seit einigen Jahren sein und ich räume an dieser Stelle ein. Das macht mir große Freude.
Ja, das ist doch sehr schön. Das freut mich. Das freut mich sehr. Ja, Hermann, ich glaube, wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen. Oder haben wir irgendein Thema vergessen? Du wirst noch viele andere zahlreiche Dinge tun.
Mich würde zum Beispiel interessieren, wie du eigentlich zu deinem Spitznamen Shaggy gekommen bist.
Das ist eigentlich ganz leicht zu erklären. Es gibt eine Zeichentrickserie, die heißt Scooby-Doo. Das Härchen von diesem Hund, Scooby-Doo, heißt Shaggy. Ich hatte damals einen Hund, ich sah dem sehr ähnlich, war ähnlich verpeilt. Und da hatte ich als Kind schon den Spitznamen Shaggy irgendwann bekommen.
Hatte der auch so einen schönen Hut?
Nee, der hatte keinen Hut. Der war groß und schlaksig, was ich auch nicht mehr unbedingt bin. Und ich brauchte dann irgendwann einen DJ-Namen auch. Und als ich beim Kreuz als DJ angefangen habe und dann bevor der DJ Mini, den ich sehr schätze, damals dann gesagt hat, nächste Woche der DJ Michael mit dabei, sag ich, nimm meinen Spitznamen Shaggy. Und seitdem sagt auch fast jeder Shaggy zu mir. Meine Mutter sagt noch Michael, meine Freundin auch. Aber meine Mutter stellt mich auch den anderen Leuten als Shaggy schon vor. Also das ist irgendwie schon so mein normaler Name geworden.
Irgendwie passt es auch schön zu dir.
Ja, ist irgendwie auch passt besser als Michael.
Und eins würde ich am Schluss noch sagen. Ich war wirklich sehr gespannt, weil wir jetzt einen totalen Rollentausch gemacht haben. Ja. Also normalerweise stelle ja ich die Fragen und gucke ein bisschen mit dem Gesprächspartner durch das Gespräch zu kommen. Und ich war sehr, sehr gespannt, wie mir das gelingen wird, auf der anderen Seite deine klugen Fragen beantworten zu dürfen. Wahrscheinlich habe ich wieder viel zu viel und viel zu schnell gesprochen, aber
hast du nicht?
Es hat mir viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Das wäre auch meine Abschlussfrage gewesen. Wie hat es sich angefühlt, mal auf der anderen Seite zu sein? Wie war das für dich? Ist am Anfang wahrscheinlich ungewohnt, oder?
Es ist total ungewohnt. Ich hatte große Sorge, dass ich das mache, was man bei den Gesprächspartnern überhaupt nicht leiden kann, sondern dass sie immer total nachdenken und jetzt die wunderbare Antwort geben wollen, sprachlich ausgefeilt, witzig und dann 3 Minuten nachdenken bis zum nächsten Satz. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm. Nee, ich fand es eigentlich ganz entspannt mit dir. Du hast es sehr schön gemacht. Die Spannung ist allerdings sehr groß, bis ich es dann hören werde, wie es sich tatsächlich anhört.
Ja, freut mich sehr, ein Lob von dir zu bekommen. Du bist ja ein Profi da in dem Bereich. Also vielen, vielen Dank. Dich kann man ja auch mit verschiedenen Podcast-Formaten oder auch so hören. Gibt es das eigentlich auch von dir?
Ja, man kann mich in der Tat hören bei HR2 mit dem wunderbaren Format Der Doppelkopf, was auch fast eine Stundensendung ist mit 4 Musikwünschen. Das finde ich auch mal sehr spannend, was sich die Gäste da wünschen. Da hatte ich auch schon sehr interessante. Zuletzt jetzt den Michael Gutsche, den Fotograf von der Polarstern, sehr interessantes Gespräch, nicht nur über Klimawandel, aber auch und auch über, ja, über Eisbären. Man kann immer sehr viel lernen und interessanten Musikwünschen von ihm.
Interessanten Musikwunsch haben wir bestimmt auch jetzt von dir. Damit hast du mir die Brücke gebaut. Und also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, von welchem Künstler dieser Musikwunsch sein könnte. Ich schätze mal, der war auch Nobelpreisträger, oder?
Der Interpret steht natürlich fest und der Schöpfer. Natürlich wünsche ich mir was vom Literatur-Nobelpreisträger Bob Dylan, das ist klar. Und es liegt auch relativ nah, was ich mir wünsche. Unsere nächste Ausstellung im kommenden Jahr hat den Titel Hard Rains Are Gonna Fall, weil sich tatsächlich eine ganze Reihe von Künstlern aus ganz Deutschland mit diesem Lied auseinandersetzen, The Hard Rain's Gonna Fall. Wenn ich mir noch eine Fassung wünschen darf, dann würde ich mir tatsächlich die Version wünschen von, das muss anfangen, ich glaube vielleicht was 1994, Anfang der 90er mit großem Orchester in Japan, wo es ihm gelingt, er singt für seine Verhältnisse sehr konzentriert, also für andere Verhältnisse natürlich immer schlurig, aber für seine sehr konzentriert. Es besteht ja eine große Gefahr, wenn du so ein Lied, das ja schon auch einige kitschige Passagen hat, der Clown, der in der Gosse stirbt und das Mädchen mit dem Regenbogen. Also da ist eine große Kitschgefahr. Und jetzt hast du da Streicher und das große Orchester, das droht wirklich, dass es absolut kitschig wird, aber so wie er es singt, ist es einfach nur berührend und ergreifend. Also wenn wir das hätten, wäre es ja schön, aber auch andere Fassungen sind toll. A Hard Rains Are Gonna Fall von Bob Dylan.
Sehr gut, kommt auf die Playliste. Vielen Dank, Hermann, dass du die Zeit genommen hast, hier heute da zu sein. Super schöner Podcast, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich bin glücklich, dass du da warst. Ich bin jetzt raus für heute und du darfst etwas machen, was du vielleicht auch schon öfters gemacht hast. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Ich bedanke mich ganz herzlich zum Abschied natürlich bei Shaggy Schwarz. Ich bin total froh, nach Anne Baun und Thomas Heiler auch mal hier sein gewesen zu dürfen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank.